Abschließend wollen wir noch einen Lieblingsfehler machen und den hat uns diesmal Dana mitgebracht.
Genau. Ich darf euch von einer meiner ersten Monate in der Anästhesie berichten. Und zwar war es so, dass ich natürlich in den ersten Monaten diese Paper von der DGAI oder diese Vorgaben mit Puff-Test und so weiter, also Pressure-and-Flow-Test, das hatte ich nicht gelesen, das wusste ich einfach nicht. Und zugegebenermaßen ist das jetzt auch nicht was gewesen, was in meiner Einarbeitung so an oberster Stelle stand von meinen KollegInnen. Mit Sicherheit nicht, weil die das generell irgendwie nicht wissen oder so, aber es wird ja doch seltener, wenn man ehrlich ist, gemacht, weil halt vorher die Pflege ganz oft schon die Geräte gecheckt hat und dann geht man eben nicht nochmal und macht den Puff-Test. Und ich werde euch gleich berichten, warum das so problematisch war. Also, wir hatten einen Patienten, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ne, ich so 2 Monate ungefähr Anästhesistin. Ich hatte noch eine Kollegin mit dabei, die irgendwie gerade zur Einarbeitung war, also die einäugige Halfter der Blinden. Und wir hatten einen Patienten, der eine Knieoperation, der hatte schon sehr viele Knieoperationen und der hat dann dort auch eine Knieoperation bekommen. Und ich habe den gut präoxygeniert und wir haben natürlich 100% Sauerstoff gehabt. Wir haben den gut einatmen lassen, auch tief einatmen lassen. Wir haben bestimmt 4 Minuten präoxygeniert. Wir haben noch irgendwie ein bisschen drüber gesprochen, wie wir gleich Narkose machen und so. Also es war eigentlich alles, lief gut. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Patient eingeschlafen war und wir versuchten, ihn zu beatmen. Und zwar über Beutel und Maske. Und meine Kollegin meinte, kriegt den hier irgendwie nicht beatmet. Und dann dachte ich so, ja, okay, lass mich mal gucken, vielleicht kriege ich es hin. Und habe das dann übernommen und hatte so einen richtig schlaffen Beutel. Ja, und so ein schlaffer Beutel, das ist ja immer so des Anästhesisten Graus, weil man immer denkt, ah, oh, was ist jetzt hier? Mit heutigem Wissen könnte ich sagen, okay, ein schlaffer Beutel liegt entweder daran, ich halte die Maske falsch, ich habe den Fluss zu niedrig oder ich habe irgendwie anderweitig
Irgendein
eine
Schlauch ist
Leckage.
abgefallen.
Ja.
Richtig. So. Zu damaligen Zeitpunkt war das aber so, dass ich das irgendwie so reflektiert nicht sagen hätte können und einfach irgendwie dachte, ja, das ist ja jetzt Mist. Und dann fiel auch relativ schnell schon die Sättigung, weil wir erinnern uns auch wieder an den sigmoidalen Verlauf der Sättigung. Ja, es geht ja relativ schnell, wenn die anfangen zu fallen, dann fallen die ja schnell tief. Ehrlicherweise nur bis zu
Aber
einer
ab 70%
70er.
ist das Ding eh ungenau.
Genau.
Also, das sind eh
Er
nur
fiel
Hausnummern.
So auf 75. Meine Pflege hatte in dem Moment, der ist auch relativ frisch zu dem Zeitpunkt gewechselt von einem anderen Bereich im Haus in die Anästhesie, hat natürlich schon alleine Einleitungen gemacht und das war auch überhaupt kein Problem ansonsten. Aber der hat in dem Moment dann auch irgendwie nicht uns weiterhelfen können. Ich also nur ein bisschen schon angespannter, dachte, das ist schon so scheiße, scheiße. Habe ich meinen Oberarzt angerufen und, also beziehungsweise nicht ich, sondern meine Pflegekraft gebeten, dass er den anruft. Und ja, als dann die Situation sich nicht klärte, habe ich mir dann gedacht, okay, scheißegal, Ambobeutel aufgerissen, Patienten beatmet. Ging super. Ich habe den super mit dem Ambobeutel beatmet bekommen. Als meine Aufsicht da war, war die Sättigung ungefähr bei 95. Der guckte mich so an, so meinte so, Dana, was ist hier los? Ist doch alles in Ordnung. Ich aber gefühlte 10 Tode gestorben schon, ja, und dachte, scheiße, ich bringe gerade hier meinen Patienten aktiv um. Am Ende überhaupt keinen Patientenschaden, ne? Alles nochmal zum Glück gut gegangen. Wir hatten dann auch schon den Sauerstoff an den Ambobeutel angeschlossen. Also es war dann auch alles in Ordnung. Aber Problem, was ich in dem Moment nicht gesehen hatte, war ein typisches kenne dein Equipment. Und zwar war in der Einleitung ein Fabius. Und jetzt gibt es 2 unterschiedliche Geräte von Fabius-Geräten bei uns. Einmal das Fabius-Gerät mit einer schon integrierten Sauerstoffzelle und ein Gerät mit einer Zelle, die man abnehmen kann und immer mal kalibrieren muss. So, diese Sauerstoffzelle, die man abnehmen kann und kalibrieren muss, war abgenommen. Die hing also daneben. Somit war das komplette System offen und man hätte niemals einen Patienten so beatmen können. Außer natürlich, man hält vielleicht oben auf dieses Sauerstoffding die Hand drauf, damit es zu ist. Genau. Dementsprechend also komplette Leckage in dem System und dadurch halt keine Beatmung möglich. Und deswegen hätte es, wenn ich einen Puff-Test gemacht hätte, wäre es mir aufgefallen. Ganz klar. Habe ich aber nicht, weil ich das einfach in dem Moment nicht wusste. seitdem ich Studentenunterrichte mache und auch schon davor wusste ich das natürlich dann auch und mache das auch immer wirklich. Also das ist was, was mir auch die Studenten ganz oft wiedergeben, daran, du bist eine der wenigen, die das macht. Ja, das stimmt. Einfach, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Ne? Wie oft fällt man in irgendwelche Situationen einmal rein und macht es dann halt danach auf jeden Fall ein bisschen pedantisch anders. Und ja, das ist eigentlich im Endeffekt ein typischer, ich habe mein Equipment in dem Moment zu schlecht gekannt. Ein kleiner Hintergrund zur Sauerstoffzelle. Die sind nachgerüstet worden bei den alten Geräten deswegen, weil es eine Situation oder mehrere Situationen gab, wo PatientInnen mit reinem Lachgas beatmet wurden. Weil also vergessen wurde, dass der Sauerstoff aufgedreht werden muss. Und dementsprechend diese PatientInnen auch einen schweren Schaden davon getragen haben, weil man das auch zu spät gemerkt hat. Das ist noch aus einer Ära, wo jetzt nicht jeder Patient regelhaft eine Sauerstoffsättigungsableitung hatte. Und
man muss sagen, dass der Fabius, für die, die ihn nicht kennen, ein rein analoges Gerät ist. Also du hast wirklich noch drei Leitungen mit Schwimmern.
Ja, genau.
Und kannst die einzeln hochregeln. Das heißt, beim Primus habe ich ja zum Beispiel, wenn ich Lachgas mit reinnehme, eine Untergrenze. Ich kann nicht mehr als 60% Lachgas einstellen, weil es ein digitales System ist, das mir sagt, hier, das ist scheiße, das lassen wir lieber.
Kriegst du nicht.
Das kann der Fabius halt nicht. Du kannst einfach 100%
Lachgas. Die altmodische Form von KI.
Ja. Ja, KI ist vielleicht übertrieben, aber irgendwer hat drüber nachgedacht, hat gesagt, okay, die Einstellung erlauben wir vielleicht nicht.
Ja, genau.
Ja, genau. Und ja. Viele andere Geräte.
Wie ist das zustande gekommen? Achso, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Zustande gekommen ist das deswegen, weil das System natürlich gecheckt wurde, auch vom Kollegen. Ich hatte auch vorher sogar geguckt, ob das System gecheckt ist, weil das ja dann immer draufsteht, wann ist der letzte Check gewesen. Und das war in der Tat gelaufen. Das Problem war nur, die O2-Zelle war nach dem Test
abgebaut worden.
Genau, abgebaut worden und einmal kalibriert worden. Und deswegen war die noch ab. Und keiner ist in der Situation darauf gekommen, ja, weil wir alle irgendwie in dieser Position, in der wir gerade waren, so ein bisschen unerfahrener waren.
Es pustet ja auch nicht direkt, wie jetzt, wenn du am Filter irgendwie da die CO2-Dingens abbaust, ne? Dann das kriegst du ja nicht mit so weit weg von dir. Denn.
Genau.
Ich möchte den Fehler aber noch auf eine andere Ebene heben. Also alles, was du sagst, ist richtig und kenne dein Equipment und das war deine Verantwortung. Soweit muss man das jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall.
Aber als organisatorische Verantwortung, jetzt auf unser Haus, wir hatten viele Jahre lang in den Einleitungen Fabius und im Saal Primus, weil sich das so ergeben hat, die älteren Geräte in die Einleitungen, die neueren. Das
war uns immer noch so. Mhm.
Mittlerweile haben wir überall Primus, aber es gibt kein Primus MRT. Das heißt, wir haben noch ein Fabius im MRT stehen, weil es halt die Version davon gibt. Das heißt, das Können um dieses Gerät, was früher in jeder Einleitung stand und wo jeder, der ein paar Jahre da Narkose macht, der kannte das. Aber mittlerweile nimmt das Können rapide ab, weil die ganzen jungen Assistentinnen und Assistenten an dieses Gerät gar nicht mehr rangeführt werden, weil wir es nicht mehr haben und weil es ja auch, muss man sagen, das deutlich altbackene Gerät ist verglichen. Natürlich noch viel, viel modernere Narkosegeräte als in Primus, aber ja. Und man sollte natürlich versuchen, überall einheitliches Equipment vorzuhalten. Natürlich mag das langweilig klingen, aber das schafft Sicherheit. Wenn ich überall das gleiche Narkosegerät habe an jedem Arbeitsplatz, dann kann ich auch überall damit umgehen. Und dann kenne ich auch die Fallstricke, die es vielleicht gibt. Was bei uns dazu führt, jetzt gerade, dass wir tatsächlich, also mehrere Gründe, aber wir schaffen jetzt gerade, jetzt nenne ich ganz viele Produktnamen, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm und wir werden von niemandem davon gesponsert, dass wir in Hamilton MRI anschaffen, weil wir ein Haupt, also wir beatmete MRTs sind zum einen Kinder, das machen wir mit dem Fabius, das machen aber Fachärzte, Fachärztinnen, die das schon lange machen. Die andere Patientengruppe sind Intensivpatientinnen, wo entweder Kopf-MRTs gemacht werden oder Spondylolisthitiden ausgeschlossen werden. Und die sind ja eh schon beatmet und müssen dann noch an den Fabius umgeschlossen werden und die Expertise ist geringer. Und dass wir gesagt haben, okay, dann den Hamilton haben wir eh, dann nehmen wir davon die Version, da können wir ihn gleich dran lassen. Da können wir ihn auf Intensivstation andocken sparen uns einmal umdocken und schaffen Sicherheit, weil es eh unser Transport
ist. Und alle kennt's.
Und alle kennt's. Ja. Natürlich, dadurch wird der Fabius noch weniger benutzt. Aber ein Tod musste sterben. Ich hoffe, dass es irgendwann ein Narkosegerät gibt, was, ja, was den da ersetzen kann. Aber, ja.
Also wir haben Corona zum, also Corona war scheiße und ist auch immer noch scheiße, aber wir haben das nutzen können, dass wir bis auf ganz wenige, ganz wilde Außenstellen, wie irgendwie, was weiß ich, die Bronchoskopie in den Tiefen der inneren Medizin, da steht noch ein altes Gerät, aber wir haben eigentlich in jeder Einleitung, wenn es denn eine Einleitung gibt, einen Atlan stehen und eigentlich in jedem Saal einen Perseus. Und das ist, wie gesagt, nahezu einheitlich, in der HNO halt nicht, weil da leiten wir im Saal ein, wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Aber wenn es eine Einleitung gibt, steht da ein Atlan und wenn es einen Saal gibt, steht da ein Perseus und Ausnahmen gibt es, weiß ich nicht, noch 2, 3 oder so im ganzen Klinikum bei gefühlt 100 Narkosearbeitsplätzen und da kann ich das, was du gerade gesagt hast, Torben, total bestätigen. Eigentlich ist egal, wo ich stehe, ich habe immer das gleiche Narkosegerät vor mir, das fühlt sich gut an. Das Einzige, was halt scheiße ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als Linkshänder gibt es Seele, die ich mag und Seele, die ich nicht mag, je nachdem, wo das Gerät steht, aber das liegt ja an mir.
Da haben wir tatsächlich den Luxus, dass wir immer das Narkosegerät auf der rechten Seite stehen haben. Also Luxus, weil es immer einheitlich ist, ob es jetzt für dich gut ist. Aber bei uns steht das Narkosegerät immer
rechts. Ja, ist gut. Rechts ist gut.
Und der Zugang vom Patienten ist, wenn irgendwie möglich, also Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie manchmal nicht möglich, aber wann immer möglich links.
Ja,
aber das ja, das ist finde ich auch schön für die Patienten, weil die meisten sind ja Rechtshänder. Das heißt, sie haben den Zugang an der nicht dominanten Hand. Also das ist natürlich weit gedacht.
Ist Intubieren für dich einfacher? Dachte ich, habe ich gerade mal drüber nachgedacht. Ich meine, wenn du laryngoskopierst, ist es ja manchmal.
Ja, also ich weiß nicht, ob es einfacher ist, weil ich habe es noch nie andersrum probiert. Aber gefühlt mit der linken Hand ziehen geht gut, mit der rechten dann am Anfang so ein bisschen schwierig. Aber wir haben halt auch Seele, da steht das Gerät auf der linken Seite und ich will ja die Maske mit der linken Hand halten und dann muss ich immer so über Kreuz fassen und dann, das ist eigentlich immer Kacke. Und meine Pflegekräfte lachen mich schon aus, ich krieg's dann immer irgendwie hin, aber ich mag's, wenn's rechts steht.
Ich aber muss, wenn das lange dauert mit der Beutelmaskenbeatmung, sowieso irgendwann, weil ich Krampf in der Hand bekomme, weil ich das nicht mehr so oft mache, weil ich das fast immer wen anders machen lasse. Und wenn ich das dann doch mal selber machen muss, dann ist irgendwann so, nach so einer Zeit, ja, denke ich so, okay, ist das Muskelrelaxanz jetzt endlich da?
Jetzt können wir mal ablösen.
Wir können jetzt auch langsam mal reingucken.
Okay, ich muss nochmal eine andere Hand.
Ich hatte letztens.
Dana, du hast ja auch nicht die riesigen Hände, also von daher.
6er Handschuhe, ich sag's euch, ich verwirre immer alle damit.
Ja, eben, wenn du jetzt einen Mann hast mit so 8-5er Handschuhen irgendwie, der braucht ja seine Hand nur so drauflegen irgendwie und schon kriegt er gut beatmet.
Und das ganze Gesicht ist gecovert. Ja.
Ich habe letztens meine Bereichsleitung in der Orthopädie überredet, dass wir eine Maskennarkose machen, weil ich einen PJ hatte und wir beide so ein bisschen Maske halten wollten. Das war eine dumme Idee. Aber wir haben es durchgezogen. Ich hatte aber Muskelkarte des Todes.
Für wie lange musstet ihr Maskenbeatmung machen?
25 Minuten, 30 Minuten, irgendwie
das
sowas.
Das ist ja noch machbar.
Ja, und wir konnten uns auch rein. Genau, wir konnten uns auch reinteilen.
Hör mal, wir hatten auch für ambulantes Operieren und ich habe auch keine Ahnung. Und währenddessen ich hier zu deinem Fehler nochmal kommt, irgendwie, während ich Maskenbeatmung gehabt hatte, hat mein Assi-Anästhesist einfach dieses Inspirationsventil abgebaut. Kennt ihr noch beim Kato, wo diese Membran so oben drauf ist? Da rechnest du nicht mit, dass es ab ist. Ich dachte auch irgendwo einfach irgendwas diskonnektiert, guck die ganzen Schläuche nach, aber dass das diese Membran da dingel, dingel, dingel da irgendwie oben drauf war, habe ich nie mitgekriegt. Der hat sich beömmelt und ich so, ich krieg hier nichts mehr. Ja, deswegen, ja. Also kam mir sehr bekannt vor, bloß halt, für mich war Stress, für den anderen nicht irgendwie.
Ich kann aber noch einen Fehler dazu beitragen, wo Ines jetzt ausgeholt hat. Beim Medomaten, um auch mal einen anderen Hersteller zu nennen.
Ach so, wie gleichmäßig, dass wir nicht irgendwie, ja.
Da, zumindest bei den alten, also bei den neuen bin ich mir nicht sicher, aber bei den alten Medomat Standard, da konnte man die Membran, die patientennahe Membran vertauschen, die Inspiration und Expiration geregelt hat. Die konnte man umdrehen. Und dann funktionierte die Inspiration nicht. Dann hat er auch Stenose angezeigt. Also bei diesem, da waren noch diese blinkenden Alarme, wo dann Stenose stand. Aber es ging halt auch nichts rein. Da musste man auch drauf aufpassen. Das heißt, auch da morgens das Gerät checken. Also im Endeffekt Puff-Test. Einmal gucken.
Flug mit dran.
Zeigt da auch einen Diskonnektionsalarm an, wenn das Ding diskonnektiert ist. Das hat ja gereicht. Also einfach einmal offen lassen, einmal die Alarme durchchecken. Mehr konnte dieser alte Mediamarkt-Standard ja auch gar nicht. Ja.
Ich mache sogar, oder ich habe gemacht, als ich noch den RTWs gecheckt habe als Rettungsassistentin, einen quasi Puff-Test mit dem Beatmungsbeutel. Und zwar war nämlich häufig hinten der Adapter für den Sauerstoff bei uns abgebrochen, weil die Rucksäcke so klein bemessen waren und man das da immer so mit ein bisschen Kraft reinstecken musste, dass das halt manchmal dann vom Platz her nicht gepasst hat. Und wenn das abgebrochen ist, dann hast du ja auch immer eine Leckage da drinne. Und dann kannst du diesen Ambo-Beutel im Endeffekt quasi entsorgen.
Die Mehrwegdinger oder die schon
Einwegdinger? Nee, auch die Einwegdinger.
Okay.
Nein, bei den
Einwegdingern. Was habt ihr gemacht mit eurem Material? Also.
Naja, ist es wirklich, der Rucksack war früher sehr, sehr vollgepackt und sehr recht klein.
Tight.
Und es kam sehr tight. Und dadurch kam es wirklich manchmal dazu, dass halt hinten das abgebrochen war. Und dann ist der halt für einen Rettungsdienst nicht mehr so richtig praktikabel, weil du halt keinen Sauerstoff mehr reingeben kannst. Und dann hast du halt, ja, dann hast du nur 21%. Es geht schon noch irgendwie, aber halt nicht mehr gut.
Wir haben tatsächlich zu meiner Rettungsdienst-Anfangszeit haben wir, wenn es unliebsame Aufgaben auf der Wache gab, gab es das Spiel, die desinfizierbaren Ambu-Beutel, diese schwarzen.
Oh nein, mit den zwei Membranen.
Genau, diese Scheiße. Auseinander und wieder zusammenzubauen. Und wer es am schnellsten geschafft hat, dass sie am Ende auch wieder dicht waren, der muss es nicht machen.
Ach.
Und da haben wir Azubis uns quasi gebettelt.
Das war die Scheiße.
Diese
Dinger waren die Scheiße. Also die waren total angenehm in der Hand zum Beatmen, aber.
Ja, ja.
Oh, das war wirklich, oder?
Ah, oh, die waren blöd.
Ja. Mit dieser Übermutter hinten, also diese.
Ich habe das nicht mehr mitgekriegt. 2010 hatten wir dann schon genau den Übergang. Also ich hatte genau den Übergang von 0816, ich will immer 0815 sagen, aber 0816 und den schwarzen Ambo-Beuteln zu C3 und hier den durchsichtigen.
Mhm.
Und bei mir wurde im FSJ auch noch NIDA eingeführt, 2010 auch.
Okay. Mhm.
Also wir haben keine Protokolle mehr ausgefüllt, händisch.
Dass ihr so einen Beatmungsbeutel kaputt gekriegt habt, indem ihr das Ding da hinten verbiegt, irgendwie wundert mich so ein bisschen.
Halt ab.
Ich hatte noch das gute System. Wir sind mal mit dem T4 über eine Sandtasche gefahren. Das Einzige, was kaputt war, war eine Infusion.
Okay.
Ich bin nicht gefahren, wollte ich nur erwähnt haben. Ich war nur dabei.
Wie kommt man dazu, über eine Sandtasche zu fahren?
Die stand da.
Boah, fahr jetzt mal drüber.
Wir haben es nicht gesehen. Ja, und wir haben danach aber alles gecheckt. Es ist, wie gesagt, nur eine Infusion. Zum Beutel, den hat es zerrissen.
Ich habe noch einen zum Puff-Test. Das ist mir letztens aus Gründen auch passiert. Puff-Test in der Einleitung und im Saal habe ich gemacht. Ich habe noch nicht dran gedacht, dass ich vielleicht in die Verlegenheit komme, die Ausleitung mit entsprechendem Gerät benutzen zu müssen. Und den hatte ich natürlich nicht gepafft. Und es kam natürlich, wie es kommen musste.
Gibt ein drittes Gerät zur Ausleitung?
Hast du manchmal?
Ja, jein, hin und wieder schon. Wir sind eine Uni.
Ja, okay.
Also, ob das jetzt eine Ausleitung, ob das jetzt eine Ausleitung ist oder nicht, darüber kann man vortrefflich streiten, machen unsere BereichsleiterInnen auch gerne miteinander, aber es gibt zumindest ein Narkosegerät in einem anderen Raum.
Also kein Kreißsaal oder irgendwas sowas noch.
Ja.
Genau, meistens ist es dann tatsächlich noch ein Primus und eben nicht Atlan und Perseus. Auf jeden Fall, ich hatte das nicht gepafft und es kam natürlich, wie es kommen musste. Und da waren diese blöden Schläuche nicht richtig konnektiert und ist auch, ne, wie bei Dana, nicht viel passiert. Aber seitdem puffe ich jetzt auch immer noch mal in der Ausleitung.
Ja.
Also Pufftest merken wir uns. Immer sinnvoll. Ist ja auch schnell gemacht.
Gut.